Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur, ich glaube, 8. Vorlesung in der Reihe Anatomie, Physiologie, Pathologie. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Es tut mir leid, dass ich letzte Woche Sie im Stich lassen musste. Jemand hat mich angesprochen wegen der Audiodatei fürs Blut. Die kann ich gleich in der Pause geben. Ich weiß nicht, ob der Mensch hier ist, sonst spricht er mich gleich bitte in der Pause an. Und die heutige Audiodatei finden Sie doch wieder ganz normal auf meiner Webseite da, wo Sie schon waren. Und heute habe ich auch eingebaut, dass, wenn Sie interessiert sind, dass wir nochmal Fragen zu Blut und Immunsystem, wenn Sie welche haben, uns anschauen können. Also die Planung ist, dass wir nicht nur heute das Immunsystem, zweiter Teil, die Regulation der Körpertemperatur und des Fieber anschauen, sondern wenn dafür Zeit ist und ich gebe mir Mühe, flott zu machen, dass dann auch Sie noch Fragen stellen können zur allgemeinen Physiologie, Anatomie des Immunsystems und auch des Blutes, wenn Sie möchten. Nun, heute geht es über die Körpertemperatur zunächst und das Wichtigste ist erst einmal, wir Menschen sind homöotherm, das heißt, unser Körper versucht immer die gleiche Körpertemperatur zu halten, im Gegensatz zu Tieren, die wechselwarm sind. Viele Tiere, nicht alle, viele Tiere sind wechselwarm, wie hier auf dem Bild. Die Schlange hat eine Körpertemperatur von vielleicht 23 Grad und der Mensch, der sie hält, der strahlt also viel mehr Wärme ab. Also das heißt, die Haut hat mindestens eine Temperatur von 32 Grad. Nun, wir Menschen sind ja Savannenmodelle und deswegen ist eigentlich die Hitze auch immer ein Problem für uns und wir müssen die Temperatur loswerden, die Wärme loswerden. Das ist mit ein Grund, weshalb wir kein Fell mehr haben. Das einzige Fell, was uns geblieben ist, hier oben auf dem Haut, auf dem Kopf, ist, auf dem Haupt, ist gegen zu viel Sonneneinstrahlung und in den Genitalregionen, da ist es vielleicht als Schutz oder als große Oberfläche für die Düfte, die da entstehen. Also Hitze ist ein großes Problem und wir Menschen sind ideale Schwitzer. Wir regeln unsere Temperatur mit Verdunstung, werden Sie noch hören. Also das Schwitzen ist ein ganz wesentlicher Vorgang für unseren Körper, um die Wärme loszuwerden, die ständig entsteht. Nun möchte ich mit Ihnen heute also zunächst den Hypothalamus anschauen. Das ist also der Ort, wo die Körpertemperatur reguliert wird. Dann schauen wir uns Extreme an, Überhitzung, Hitzschlag und Hitzekrämpfe und dann das Gegenteil, das Erfrieren. Und schließlich, das ist das Eigentliche, weshalb Sie wahrscheinlich hier sind, das Thema Fieber. Dahinter steht ein verzweifelter Versuch. Sie werden noch hören, dass das gar nicht so gut ist, was der Körper da versucht. Und zum Abschluss dieses Themas noch die Akutphasereaktion, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben. Beim Impfen tritt das typischerweise auf. Und das Motto der Akutphasereaktion ist, alle Ressourcen ans Immunsystem. Und dann habe ich noch hinzugefügt, in der Vorlesung heute, wenn wir Zeit haben, wenn Sie möchten, können Sie noch Fragen zum Blut und Immunsystem stellen. Wie ist denn Ihre Bedürfnislage? Einmal die Hände hoch, wenn Sie das wollen. Wollen Sie das? Fragen zum Immunsystem und zum Blut? Offensichtlich nicht. Okay, dann können wir ganz entspannt vorgehen. Dann lassen wir den Punkt weg und dann haben wir die ganze Zeit für das Thema Körpertemperatur und Regulation. Nun, die erste Tafel, die Sie, wenn Sie möchten, kopieren und ausdrucken können, ist der Hypothalamus, der Ort der Regulation der Körpertemperatur. Und hier herausgezeichnet aus einem Schnitt diese Region stärker vergrößert. Also da drückt der Thalamus durch und unterhalb des Thalamus der Hypothalamus, also der Teil, der ganz vorne das vordere Stück der Formatio reticularis bildet. Wir haben es vielleicht schon gehört, ich wiederhole mich vielleicht. Also die Formatio reticularis ist der sogenannte Netzkörper, eine Struktur, die sich durch das ganze Rückenmark zieht und die im Laufe der Evolution völlig zerfetzt wurde, weil immer neue Bahnen dahin durchgelegt wurden. Eigentlich war das mal eine Art Gehirn, eine ganz kompakte Masse. Man findet diese Art Gehirn noch zum Beispiel bei dem gewöhnlichen Seehasen, also eine Schnecke, eine Meeresschnecke. Und da kann man sehen, dass die Schnecke also durchaus in der Lage ist, viel mit der Formatio reticularis zu machen, mit dieser Struktur hier. Die kann also natürlich atmen, sie kann sich bewegen, sie kann sich zum Hellen orientieren oder zum Dunkeln, wenn sie sich schützen will. Sie kann ihr Inneres ausstülpen, wenn sie sich bedroht fühlt, sie kann also erbrechen. Und diese ganzen Strukturen, die finden wir eben auch noch und die Fähigkeiten im menschlichen Gehirn. Und man muss eben wissen, dass diese Formatio Reticularis wie ein altes Schneckengehirn arbeitet. Also man kann sich vorstellen, wir hätten in uns so eine Art Schneckenmama. Und wenn es zu viel wird, dann sagt die Schneckenmama auch: Kind, übergib dich doch mal, brich doch mal. Oder fall mal in Ohnmacht, Bewusstsein. Oder wenn man schwer krank ist, gibt es noch Reflexe wie Kauen, Lecken, Saugen. Also das heißt, in uns drin steckt so gewissermaßen diese Schneckenmama, und daran sollten Sie denken, wenn Sie also starke Gerüche, starke Sinneseindrücke an die Patienten heranbringen, dass eventuell diese Formatio Reticularis, die aus allen Sinnen Nachrichten erhält, reagiert mit Übelkeit, mit Erbrechen oder mit eben solchen ganz banalen, ganz tiefen Reflexen wie eben Saugen, Schlecken, Kauen. Nun, der ganz vorderste Teil heißt nicht mehr Formatio Reticularis, sondern heißt Hypothalamus. Und der Hypothalamus ist die oberste Instanz der Körperhomöostase, dass also alles gleich bleibt, dass wir nicht zu heiß und nicht zu kalt werden, dass wir nicht zu viel essen und auch nicht zu wenig, dass wir nicht zu aktiv sind und nicht nur zu gelangweilt. Das ist also die Rolle des Hypothalamus. Und einige Bereiche davon sind zuständig für die Körpertemperatur. Nun, das zeigt die nächste Tafel. Die Körpertemperatur kann man nämlich durch Manipulation am Hypothalamus, fangen wir hier mal an, verändern. Wenn also zum Beispiel einer Katze in Narkose auf den Hypothalamus eine warme Metallplatte gelegt wird, dann steigt die Körpertemperatur an, auch die Atemfrequenz verändert sich, und wenn abgekühlt wird, genau das Gegenteil. Beim Menschen in tiefer Narkose funktioniert dieses Reflexverhalten nicht mehr. Das heißt, wenn jemand intakt ist mit seiner Körpertemperaturregulation, dann wird, je nachdem wie die Umgebung ist, die Körpertemperatur reguliert. Und wenn jemand in tiefer Narkose ist, dann ist diese Regulation nicht mehr möglich. Dann wird der Körper immer kälter, immer kälter. Also das heißt, in tiefer Narkose funktioniert die Regulation der Körpertemperatur nicht mehr. Nun, der Hypothalamus steuert über Nerven die Wärmeverteilung im Körper, und das zeigt die nächste Tafel. Das zeigt auch, welche Kabel benutzt werden. Also der Hypothalamus kann sympathische Kabel benutzen aus dem Sympathikus oder aus dem somatischen Nervensystem. Wenn das somatische Nervensystem benutzt wird, dann ist natürlich der Überträgerstoff Cholin, Acetylcholin. Und das heißt, die Kabel sind cholinerg. Das sind die normalen Kabel für die willkürliche Skelettmuskulaturbewegung. Und das, was da der Hypothalamus erzeugt, ist das Zittern. Wenn uns also zu kalt ist, dann fangen unsere Muskeln an zu zittern. Das macht der Hypothalamus. Und dieses Zittern erzeugt Wärme. Nun, Säuglinge können noch nicht zittern, und da macht der Hypothalamus, wenn der Säugling zu kalt wird, etwas anderes. Der nimmt die Kabel über den Sympathikus. Als Überträgerstoff wird der Adrenalin benutzt. Die Zelle nimmt das Adrenalin auf mit einem Rezeptor, der heißt Beta-3-Rezeptor. Und mit diesem Beta-3-Rezeptor reagieren jetzt die Fettzellen, und zwar besonders die braunen Fettzellen, die also viele Mitochondrien enthalten, und die ohne ATP zu erzeugen Fett verbrennen können. Und diese zitterfreie Wärmebildung beim Säugling ist wichtig, damit der Säugling nicht erfriert, solange er noch nicht zittern kann. Sobald die Kabel für die normale Skelettmuskulatur fertig sind, also sobald der Säugling krabbeln kann, spätestens wenn er stehen kann, kann er auch zittern. Also Dreijährige können durchaus richtig, wenn sie frieren, richtig deutlich zittern, ganz deutlich ist das zu sehen. Aber je kleiner das Kind, je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist das. Und deswegen nimmt der Körper da dieses braune Fettgewebe, das wir übrigens nicht nur beim Säugling finden, sondern auch bei Sportlern. Warum beim Sportler, also auch wenn Sie jeden Tag 35 Minuten Sport machen, zählen Sie dazu. Warum beim Sportler nochmal zusätzlich geheizt wird, obwohl ja schon warm ist durch die Muskelarbeit, kann ich Ihnen nicht erklären. Aber das hat den großen Vorteil, dass eben zusätzliche Kalorien verbrannt werden. Und Sie merken das auch, wenn Sie so Sport machen, jeden Tag 35 Minuten mindestens, Sie dürfen auch mehr, dann werden Sie merken, dann ist Ihnen viele Stunden später immer noch sehr warm, weil diese Fettverbrennung dann lange hält, viele Stunden andauert. Nun, der Hypothalamus kann auch natürlich auf zu kalt, haben wir schon gehört, auch auf zu warm reagieren. Wenn uns zu warm ist, dann werden die Blutgefäße in der Haut aufgemacht, dass das warme Blut in die Haut strömt und da abstrahlt. Und diese Regulation wird auch über sympathische Kabel, auch wie mit Adrenalin gemacht, aber es ist ein anderer Rezeptor an der Muskulatur der Blutgefäße, es ist der Alpha-1-Rezeptor, der macht also die Blutgefäße auf oder zu, je nachdem, was für ein Befehl kommt, sodass also das Blut aus der Tiefe in die Haut strömen kann und abgegeben werden kann oder die Blutgefäße in der Haut werden geschlossen und die Wärme bleibt im Körper, sodass also, wenn es kalt ist, nicht zu viel Wärme verloren geht. Nun, wir haben hauptsächlich das Problem, dass wir zu heiß haben und deswegen der dritte Weg hier über Kabel zu den Schweißdrüsen ist wahrscheinlich der wichtigste. Wir Menschen werden immer zu heiß und deswegen hat der Körper die Möglichkeit zu schwitzen und wir machen das mit Schweißdrüsen. Interessanterweise werden die Schweißdrüsen zwar über Kabel aus dem Sympathikus versorgt, aber diese Kabel sind cholinerg, das heißt, es wird Acetylcholin am Kabelende benutzt. Der Neurotransmitter ist also Acetylcholin, das ist etwas ungewöhnlich. Eigentlich würde man das beim Parasympathikus erwarten oder im somatischen Nervensystem, sonst nicht beim Sympathikus. Also das ist eine der wenigen Stellen, wo der Sympathikus Acetylcholin benutzt. Über Kabel werden die Schweißdrüsen angesteuert. Schweiß bilden, schwitzen können wir also nur, wenn die Kabel intakt sind. Und Sie merken schon jetzt, jemand, der also gelähmt ist, querschnittsgelähmt oder eine periphere Nervenlähmung hat, der kann nicht schwitzen und wird zu heiß. Wir Menschen werden ständig zu heiß, das ist das Hauptproblem. Gelähmte, steht da jetzt als erste Take-Home-Message, können oft nicht richtig schwitzen. Nun, zu warm oder zu kalt kann man definieren, wollen wir uns kurz die Definitionen anschauen. Also normale Körpertemperatur ist so 36 bis 37,5. Alles, was jetzt drüber geht, wird ein bisschen wärmer. Subfibril sagt man so bis 38 oder manche sogar auch bis 38,5. Eigentlich dann ab 38 bezeichnet man es als Hyperthermie, zu warm. Bis 38,5 ist leichtes Fieber, bis 39,5 mäßiges Fieber, über 39,5 hohes Fieber und ab 40,5 wird es gefährlich. Und da sage ich schon jetzt, wenn Sie in die Badewanne steigen und Sie schaffen es bei 40 oder 41 Grad heißem Badewasser zu baden, das ist eigentlich schon zu heiß, ehrlich gesagt. Aber wenn man das mal schaffen würde, ich sage es mal ganz krass, Sperma überlebt. Also das heißt, die Geschichte, dass man das Fieber nicht erträgt, weil das Eiweiß kaputt geht, ist Quatsch. Das funktioniert so nicht. Also Eiweiß, wenn Sie in der Küche ein Spiegelei machen wollen und die Pfanne ist auf 42 Grad hohes Fieber eingestellt, da wird kein Spiegelei draus. Da können Sie warten stundenlang, das wird nichts. Also das heißt, Sie müssen mindestens 60, besser 70 Grad haben, um Eiweiß kaputt zu machen. So hoch wird Gott sei Dank unser Fieber nicht geregelt. Aber dieses Gerücht, dass Fieber deswegen ungesund ist, weil das Eiweiß im Gehirn und sonst wo im Körper kaputt geht, ist ein Gerücht, ist falsch. Trotzdem, Sie werden noch hören, Fieber ist nicht gesund, ist gefährlich und es ist eine altmodische Art, wie der Körper sich gegen Bakterien zur Wehr setzt. Das klappt manchmal, aber ist eben nicht ganz ungefährlich, wir werden davon noch hören. Nun, das Gegenteil zu warm, das Gegenteil von zu warm ist zu kalt, Hypothermie, also alles unter 36 Grad gilt als Hypotherm. Und die Temperaturen, die hier angegeben sind, sind alles Körperkerntemperaturen. Also man muss daran denken, dass wenn man zum Beispiel unter der Achsel misst oder im äußeren Gehörgang, innen im Körper es vielleicht noch ein bisschen wärmer ist, sodass also diese Angaben ein bisschen streuen. Nun möchte ich mit Ihnen mal die Störungen anschauen. 4 Störungen habe ich herausgegriffen. Und zwar zunächst die Überwärmungen. Also schauen wir uns mal an beim Sonnenstich, was da eigentlich passiert, wie der so abläuft. Also da ist jemand, zum Beispiel dieser junge Mann, der ist am Strand wie üblich eingeschlafen, auf dem Bauch liegend und so weiter. Und wenn er jetzt wach wird, dann meldet sich sofort das Gehirn und meldet, ich habe einen Hitzeschaden. Also in der typischerweise hat er Kopfschmerzen. Man kann beobachten, dass der Kopf heiß ist und die Haut kühl ist, die Körperhaut. Und das ist erstaunlich. Denn eigentlich, wenn einem zu warm ist, dann muss auch die Haut sehr warm sein, um die viele Wärme loszuwerden. Wenn jetzt die Körperhaut kalt ist oder sich kühl anfühlt, dann kann das Gehirn offensichtlich die Körpertemperatur nicht mehr richtig regeln. Und das zeigt, da ist ein Fehler passiert. Dem Menschen ist meistens noch übel. Und er hat eine Nackensteifigkeit und die Nackensteifigkeit, denken Sie vielleicht, oh, die habe ich auch manchmal, so wenn ich so am Wochenende so einen ganzen Tag gespielt habe, so einen steifen Nacken, 5 Stunden Computerspiel und so. Nein, nein, also die Nackensteifigkeit heißt in der Fachsprache der Opisthotonus. Und der Opisthotonus ist eine Nackensteifigkeit, die wird reflektorisch erzeugt durch die Nackenmuskeln, so dass der Kopf nach hinten gezogen wird. Das kann der Mensch nicht willkürlich steuern oder unterbrechen. Das passiert, und zwar immer dann, wenn die Hirnhäute unter Spannung geraten, wenn also der Körper versucht, die Hirnhäute zu entspannen, dann zieht er den Kopf nach hinten, dann wird es ein bisschen besser mit der Spannung im Schädel. Und dieser Opisthotonus ist ein deutliches Zeichen für eine Reizung der Hirnhäute, für einen neurologischen Prozess, der mit Entzündung oder Raumforderung zusammenhängt, ganz typisch bei eben Sonnenstich. Und das Nackensteifigkeit sagt man im Deutschen dazu, ist besser, wenn Sie das Fachwort lateinisch benutzen oder aus dem Griechischen kommt, das Opisthotonus, dann ist ganz klar, was gemeint ist. Und es kann eben so sein, dass dieser Krampf, dieser Reflex so stark ist, dass der Patient, wenn er auf dem Rücken liegt, sich abhebt von der Matratze oder vom Boden, dass er also schwebt mit dem Rücken, in der Luft hängt, weil eben dieser Reflex so stark ist, den Kopf nach hinten zieht. Also Sie merken schon, da gibt es eine schwere Fehlsteuerung. Was macht man? Der Mensch muss natürlich ins Kühle, der Mensch muss auch gekühlt werden, zum Beispiel mit kühlen Tüchern oder mit kühlen Infusionen, aber Vorsicht, nicht zu schnell. Und kann zusätzlich noch Cortison als Infusion kurz bekommen, um eine weitere Hirnschwellung zu verhindern. Meistens ist nach 2-3 Tagen alles wieder gut. Aber man muss damit rechnen, dass Nervenzellen sterben bei jedem solchen Sonnenstich. Und natürlich, Sie wissen, die Haut, klar, leidet auch, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Aber die Haut soll eigentlich sowas überhaupt nicht erleben. Sonnenbrand ist für die Haut Gift. Und es zählt sozusagen auf das Krebskonto ein, wenn Sie da so lange in der Sonne sind. Nun, die nächste Störung ist der Hitzschlag. Und der Hitzschlag ist relativ häufig bei älteren Leuten. Also hier zum Beispiel beispielsweise ein Gemüsehändler, der irgendwie am Morgen sich noch irgendwie warm angezogen hat, weil es in den Bergen noch kühl war. Und dann ist er auf den Markt gegangen. Und jetzt ist es warm und es ist im Sommer und so weiter. Also drumherum ist es warm und der Körper wird durch zu viel Kleidung und zu wenig Abkühlung von außen zu warm, eine anhaltende Hyperthermie über 40 Grad. Es ist kein Fieber, es ist also etwas, was von außen entsteht, weil zu warm angezogen, zu wenig Kühlung, dadurch entsteht die Überwärmung. Es ist eine schwere Beeinträchtigung des Gehirns und typischerweise mit Delir und Krämpfen verbunden. Krämpfe sind typische Zeichen für eine Fehlsteuerung des Gehirns. Jede Art Krämpfe zeigen, dass das Gehirn irgendwie sich verrechnet, sich irrt. Hitzekrämpfe oder nach Impfungen bei Kleinkindern Krämpfe sind relativ häufig und an und für sich, wenn das einzelne Erscheinungen sind, nicht so schlimm. Natürlich sterben auch wieder Nervenzellen, aber wir haben relativ viele und insofern kann so ein einzelner Krampf relativ gut weggesteckt werden. Das Delir, die Orientierungsstörung, Bewusstseinsstörung, ist etwas, was auch wenn die Körpertemperatur wieder runtergeht, auch wieder vorbeigeht. Aber die Krämpfe natürlich sind beunruhigend, vor allen Dingen nicht für den Patienten, der kriegt es ja nicht mit, sondern für die anderen. Also das macht immer Angst, aber denken Sie dran, Sie können auch bei sich einen Krampf erzeugen. Sie müssen einfach nur viel Krach erleben oder viel Kaffee trinken und dann irgendwie stundenlang irgendwie an der Autobahn sitzen und den Autos nachschauen. Dann kann es eben auch sein, dass ein gesundes Gehirn davon zu viel hat und Krämpfe bekommt. Das geht aber vorbei und diese Krämpfe spielen sich natürlich im Bewegungsapparat ab. Ich habe gesagt, Krämpfe bekommen, das ist Quatsch, also Krämpfe auslösen im Bewegungsapparat. Das Entscheidende hier ist aber die schwere Störung der Thermoregulation. Es kommt zum Erliegen der Schweißsekretion. Also dieser Mensch schwitzt nicht. Und das, wenn man nicht schwitzt, dann wird es natürlich immer heißer und das ist gar nicht gut. Der muss also auch ins Kühle, muss vor allem in diese warmen Kleider loswerden, muss von außen physikalisch gekühlt werden. Und dann wird es auch in der Regel wieder. Die nächste Störung ist eine Hitzeerschöpfung, auch wieder mit Hitzekrämpfen. Ganz typisch bei Marathon oder bei Störung des Wasser- und Salzhaushaltes. Also Sie arbeiten in der Sonne oder Sie machen einen Marathon mit und haben sich schlecht vorbereitet, nicht genug Trinken mit dabei und so weiter. Und Sie kommen in einen Volumenmangelschock, also Sie haben zu wenig Blutvolumen, weil Sie zu wenig Wasser im Körper haben. Sie haben zu wenig Salz, da kommt die Schweißsekretion zum Erliegen. Und jetzt ist auch wieder die Haut trocken und kühl. Und das ist erstaunlich, denn eigentlich sollte sie warm sein. Wenn einem warm ist, sollte sie warm sein. Und sie sollte feucht sein durch das Schwitzen. Also Sie sehen, es geht in die falsche Richtung. Die Haut ist trocken und kühl, also ist es genau falsch herum. Und da muss man natürlich den Menschen in den Schatten bringen sofort und Wasser und Salz zuführen, damit der Zustand nicht weiter schlimmer wird. Und das Letzte ist der Hitzekollaps. Das ist das, was ältere Menschen auch in der Wohnung häufig erleben, was im Sommer, wenn so ein warmer Sommer ist, immer die Toten unter den älteren Stadtbewohnern zur Folge hat. Also da kommt es zu einer Kreislaufdysregulation. Der Kreislauf schafft es nicht mehr richtig, das Blut hin und her zu schieben. Es kommt zu einem Blutdruckabfall, weil vielleicht die Haut zu stark durchblutet wird. Vielleicht nimmt der Mensch auch blutdrucksenkende Medikamente. Wenn jetzt die Haut stark durchblutet wird, damit die ganze Wärme rausgeschickt wird, dann muss das Herz anders pumpen, kriegt das vielleicht nicht mehr hin. Es kommt also zu einem Blutdruckabfall und zu einer Ohnmacht. Die Körpertemperatur ist gar nicht so besonders erhöht, aber wenn dieser Zustand jetzt bleibt, also die Oma fällt in Ohnmacht, vielleicht sitzt sie in der Nähe vom Fenster, bald scheint die Sonne rein, die Blutdruckregulation funktioniert nicht und so weiter. Und wenn sie dann da liegt, die Sonne kommt oder sie erbricht und aspiriert, dann stirbt sie da dran. Und das ist also ganz typisch der Tod der Alten bei einer relativ harmlosen Grundsituation. Also es ist die Kreislaufdysregulation, die dazu führt. Und deswegen ganz wichtig, wenn Sie Angehörige haben, ältere Angehörige, achten Sie darauf, dass Sie besonders im Sommer sich leicht anziehen, dass die Wohnung gut gelüftet ist. Und dass diese älteren Leute eben ausreichend trinken und vor allen Dingen mit Salz in der Nahrung ausreichend versorgt sind. Also dieses salzarme Essen ist gut, aber wenn man schwitzen muss, dann kann das zum Problem werden. Am besten sind Gemüse, Suppen oder kühle Gemüsesäfte, die dann ganz gut genommen werden. Nicht die Smoothies, die sind alle zu süß, dann kriegt die Oma wieder einen Diabetesanfall oder so. Okay, also ein paar Variationen, wir kommen gleich noch auf die Pathophysiologie genäher einzelnen hin, aber ich will noch einmal genauer mit Ihnen anschauen, wie wir überhaupt Wärme loswerden können. Also wenn Sie neben einem Heizkörper stehen, dann merken Sie, dass der Heizkörper Wärme abstrahlt. Und diese Strahlung, das ist Infrarotstrahlung, die können wir richtig spüren. Auch unser Körper strahlt Infrarot ab und das Interessante bei dieser Infrarotstrahlung ist, die funktioniert besonders, wenn die Differenz groß ist. Also Sie sind warm, 37 Grad und haben wenig an, aber sind draußen in der kalten Nacht und dann leuchten Sie für die Infrarotkamera ganz deutlich zu sehen. Ist die Differenz zwischen dem Körper und der Umgebung gering, also 37 Grad der Körper und die Umgebung 36 Grad, dann gibt es relativ wenig Wärmestrahlung. Also Wärmestrahlung gibt es immer dann, je größer die Differenz ist. Wenn also etwas sehr Heißes oder sehr Kaltes in einer normal temperierten Umgebung ist, dann funktioniert Wärmestrahlung gut. Wärmeleitung und Konvektion, also Wärmeleitung, dass also ein Körper erwärmt wird, der die Haut berührt, zum Beispiel hier die Luft oder das Wasser, und durch die Wärmezufuhr in Bewegung gerät, ist auch eine Möglichkeit, Wärme loszuwerden. Wenn Sie also ins kalte Wasser steigen oder ins kühle Wasser, dann wird das Wasser durch Ihren Körper erwärmt, kommt in Bewegung, Wärmeleitung und Konvektion. Das Gleiche können Sie auch beobachten, wenn Sie einfach einen Topf Wasser kochen, dann kommt da auch Bewegung in dem Topf zustande. Das Wasser bewegt sich, es brodelt, das ist eben auch Wärmeleitung und Konvektion von der Platte unten, der Heizplatte aus. Diese beiden Faktoren spielen, wenn wir angezogen sind, kaum eine Rolle, aber wenn wir nicht angezogen sind, wenn wir wenig bekleidet sind oder fast nackt sind, dann spielt das durchaus eine Rolle. Das ist der Grund, weshalb die Patienten, die in der Gefahr sind, zu heiß zu werden auf der Intensivstation, nicht richtig bekleidet sind. Die liegen da im Bett und sie denken, meine Güte, müssen die da so nackt wie Jesus am Kreuz liegen? Das ist doch nicht nötig. Sind die Pflegenden alle zu faul und so weiter, dass sie die Bettwäsche nicht wechseln wollen? Nein, der Patient wird meistens zu heiß. Und wenn man ihm kein Nachthemd gibt und keine Bettdecke hochzieht, dann kühlt er eher. Und wenn dann die Umgebungstemperatur noch normale Raumtemperatur ist und jetzt nicht 37 Grad oder so, dann hilft dieses Nichtbedecken durchaus, die Körpertemperatur einigermaßen im Griff zu haben. Häufig können die Patienten nicht schwitzen, weil etwas vorgefallen ist, etwas Neurologisches. Normalerweise schwitzen wir immer und Schwitzen ist die beste Möglichkeit, die Körpertemperatur zu regulieren. Und im Schweiß ist auch Salz enthalten und das mit dem Salz, das will ich kurz erklären, wie das funktioniert. Und zwar, ich erkläre es erst einmal andersrum. Also stellen Sie sich vor, es wäre Winter und Sie haben eine Schnee- und Eisdecke auf der Fahrbahn und Sie streuen jetzt Salz. Und Sie wollen mit dem Salz, das Eis zum Schmelzen bringen. Und was passiert, wenn dieses Salz auf das Eis gerät? Oben auf dem Eis ist immer ein ganz dünner Film Wasser drauf, ganz wenig, nicht viel. Und in diesem dünnen Wasserfilm, da löst sich jetzt dieser Salzkristall auf, der schmilzt also sozusagen, der löst sich hier drin auf in dieser Feuchtigkeit und dabei entsteht Wärme. Also das heißt, wenn dieser Kristall sich im Wasser löst, dann wird Wärme frei. Das ist das Prinzip, das wir verwenden, wenn wir im Winter Salz streuen. Und das Gegenteil passiert beim Salz in dem Schweiß, wenn also das unsere Haut ist. Und hier kommt jetzt die Schweißdrüse und die Schweißdrüse gibt eine Flüssigkeit ab, in der jetzt Salz enthalten ist, Kochsalz. Und die Flüssigkeit verdunstet, so, durch das Verdunsten alleine schon wird die Sache kühler. Das kennen Sie. Wenn Sie also zum Beispiel in Italien, Wein trinken, dann gibt es häufig so einen aus unglasiertem Ton, gebranntem Ton, der nicht glasiert ist, so ein Weinkühler dabei, der ist nass und verdunstet die Flüssigkeit und kühlt dabei. Oder wenn Sie aus dem Wasser kommen und es ist windig, das ist furchtbar kalt, weil eben diese Feuchtigkeit verdunstet. Und das Verdunsten, das alleine zieht schon Wärme aus dem Körper. Verdunstungskälte nennen wir das. Aber wenn jetzt durch dieses, dass das Wasser verloren geht, die Salzkristalle entstehen, aus der Lösung herauskristallisieren, wenn jetzt da Salzkristalle entstehen, dann kostet das auch Energie. Das Kristallisieren kostet Energie. Also das heißt, dass der Kristall sich bildet, kostet Energie. Wenn das Wasser verdunstet, geht Energie verloren. Wenn zusätzlich die Kristalle entstehen, kostet Energie. Auf diese Weise wird der salzreiche Schweiß doppelt effektiv. Es kühlt also den Körper. Es ist das Gegenteil vom Salzstreuen im Winter. So simpel ist das. Nun, wir wollen mal weitergehen und uns anschauen, wie das ist, wenn die Umgebungstemperatur 20 Grad ist. Und wir haben nur wenig an, also eine Hose oder so, aber nicht viel mehr. Dann ist der größte Teil, den wir an Wärme abgeben, über Strahlung, über Infrarot. Ein Teil dient dazu, die Luft zu erwärmen und in Bewegung zu bringen. Und nur ein kleiner Teil wird durch Schwitzen abgeführt. Aber immerhin, wir schwitzen auch bei 20 Grad. Und das ist interessant, denn man fühlt sich nicht so, als ob man schwitzt. Nun steigt die Umgebungstemperatur auf 30 Grad, fällt ein bisschen die Strahlung, der Anteil durch Wärmeleitung und Konvektion bleibt fast gleich, aber der Anteil des Schwitzens nimmt zu. Und ist die Umgebungstemperatur fast Körpertemperatur, dann sind Wärmestrahlung und Wärmeleitung und Konvektion praktisch null. Und wir regulieren unsere Körpertemperatur ausschließlich über das Schwitzen. Das heißt, ab 36 Grad Umgebungstemperatur kühlt nur noch das Schwitzen. Und wenn Sie nicht schwitzen können, dann haben Sie ein Problem. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso werden wir eigentlich immer so zu heiß? Ich habe das am Anfang so salopp gesagt. Das liegt daran, dass unsere Mitochondrien eben zwar super sind, aber doch die Hälfte immer an chemisch gebundene Energie als Wärme abgeben. Das heißt, bei jedem Stoffwechselvorgang im Körper wird Wärme frei. Und man kann so sagen, Pi mal Daumen, die Hälfte der Kalorien, die wir über die Nahrung zu uns nehmen, verpufft als Wärme. Die andere Hälfte dient der mechanischen Bewegung oder der chemischen Umsetzung von Stoffen oder so weiter. Aber man muss ungefähr sagen, bei jedem Stoffwechselvorgang, das liegt an den Mitochondrien, wird ungefähr die Hälfte der chemisch gebundenen Energie als Wärme frei. Und das ist eigentlich nicht schlecht, denn ein warmer Körper funktioniert besser als ein kalter. Und Sie wissen das von den Eidechsen und so weiter, die müssen sich erstmal eine Weile aufwärmen, um gut zu funktionieren. Oder die Insekten müssen es erstmal schön warm haben, damit sie fliegen können und so. Wir sind eben gleich warm, wir haben unsere Kraftwerke in uns drin mit den Mitochondrien. Das haben die Insekten und die Kriechtiere auch, aber wir haben es eben gelernt, die Körpertemperatur zu regulieren und das können die Dinosaurier und die Säugetiere und die anderen können das eben nicht. Oder wenigstens nicht so gut, vorsichtigerweise. Also Körperwärme entsteht ständig und da wir von der Bauweise her so Wüsten- und Savannenmodelle sind, machen wir eben alles mit dem Schwitzen. Wir sind eben gute Schwitzer, wir können prima unsere Wärme so loswerden. Aber das klappt noch nicht als Säugling. Und hier als Erinnerung, Säuglinge können nicht nur noch nicht zittern, wenn es zu kalt ist, sie können auch noch nicht schwitzen, wenn sie zu heiß haben. Und natürlich, wenn der Säugling in heißem Wasser ist, das ist ja beim Baden, beim Erwachsenen auch, dann funktioniert das mit dem Schwitzen überhaupt nicht. Also Schwitzen klappt nur, wenn da Luft ist und die Luft das Wasser aufnehmen kann. Säuglinge, wie gesagt, können nicht schwitzen und deswegen ist die Badetemperatur bei Säuglingen sicherheitshalber immer so ein bisschen unangenehm kühl. Nun, die Säuglinge sind ja in Bewegung, die platschen mit dem Wasser rum, die brauchen ganz lange, viele Monate, um überhaupt das Wasser als physikalisches Etwas zu begreifen. Und das ist ja immer total spannend, also die liegen nicht wie unser eins in der Badewanne und langweilt sich oder was weiß ich, liest irgendwie den langweiligen Roman, die dritte Seite nochmal. Also, die haben es eher angenehm da, aber Achtung, nicht über 35 Grad, weil eben Säuglinge nicht schwitzen können. Vor einigen Jahren, in 2008, gab es eine schreckliche Geschichte in Basel. Da wurde ein Schwitztest bei einem Säugling angeordnet und die Pflegende hat das einfach umgesetzt, hat nicht daran gedacht, dass der Säugling das gar nicht kann, hat den Arzt nicht kritisiert. Oh gut, der Arzt war natürlich auch ziemlich vom Hahn gehackt, dass er sowas verordnet hat. Und da wurde in dieser Hitzekammer das Kind auf 43,5 Grad erhitzt und ist natürlich gestorben dabei, weil eben Säuglinge nicht schwitzen können. Also grundsätzlich Vorsicht bei Hitze und Säuglingen. Säuglinge können mit der Körpertemperatur nicht regulieren. Sie können nicht schwitzen. Also wenn es zu heiß wird, haben sie ein Problem. Wenn es zu kalt wird, können sie nicht zittern, haben sie ein Problem. Wir werden noch vom zu kalt hören, zu kalt werden hören. Nun mit dieser Tafel möchte ich ein bisschen eingehen auf das, was passiert, wenn wir zu heiß kriegen. Also stellen wir uns mal vor, es ist Sommer, ein älterer Mensch sitzt in der Sonne, schläft ein und so weiter, oder auch ein junger von mir aus, und wacht auf, ist zu heiß und das Erste, was er merkt, ist unruhig. Also wir merken Unruhe, es geht uns nicht gut, wir werden unruhig. Dann meldet sich der Körper und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Dann ist der Puls beschleunigt. Und die Haut, wenn wir die Haut angucken, ist sie rot, erst rot und Komma, dann blass. Und ab dem Komma wird es jetzt pathologisch. Also bis hierhin, bis zu dem Komma, ist noch alles okay. Also wir können noch in den Schatten gehen, wir können uns noch abkühlen und so weiter. Wenn wir aber jetzt so warm bleiben, wenn wir nicht aus der Hitze rausgehen, wenn wir uns nicht retten, wenn wir vielleicht bewusstlos sind oder was weiß ich, uns irgendwie nicht helfen, zu helfen wissen, dann wird nach einer Weile die Haut blass. Und das zeigt, jetzt geht's schief. Denn eigentlich, wenn es zu warm ist, dann ist die Haut gut durchblutet. Dann ist sie ganz rot und heiß und gut durchblutet. Aber wenn die Haut jetzt blass wird, dann heißt das, das Gehirn kann die Körpertemperatur nicht mehr richtig regulieren, fängt an, sich zu verrechnen. Und zwar nicht, weil das Eiweiß kaputt geht, sondern weil einfach das Gehirn sich dann verrechnet, weil es nicht mehr gut so funktioniert. Jetzt wird die Atmung flach. Also man atmet gar nicht mehr ausreichend. Der Schweiß wird klebrig, der Schweiß wird nicht so wie normaler Schwitzschweiß, der so wie Wasser ist und ein bisschen Salz, sondern wird so klebrig wie unter den Achseln oder an anderen Stellen, die vielleicht unangenehm sind, wo der Schweiß so klebrig ist, so eiweißhaltig ist und so. Und wenn der Schweiß so klebrig ist, ist es immer ein Zeichen auf der normalen Körperhaut, ne? Also nicht in den Stellen, die ich gerade angedeutet habe, sondern wenn der normale Schwitzschweiß klebrig wird, das, was schief geht, das, was nicht stimmt. Zunehmende Apathie, das heißt, der Mensch merkt kaum noch was. Ihm ist es mehr oder weniger egal. Apathisch heißt ja keine Schmerzen mehr empfinden. Also das kann man nicht sagen, dass er jetzt schmerzfrei ist, aber er wird immer träger, ist es ihm mehr alles egal und so weiter. Und schließlich kommt der Bewusstseinsverlust. Und ab jetzt kann er sich selber nicht mehr aus der Situation befreien. Und das Gehirn kann auch nicht mehr helfen. Das heißt, jetzt wird es sehr gefährlich. Es entsteht ein Hirnödem, der Schädel gibt nicht nach, also der Raum ist ja begrenzt. Wenn das Gehirn jetzt anschwillt, kommt es richtig zu massiven Verlusten an Nervengewebe. Es kommt zum Nierenversagen, wenn man da nicht innerhalb von wenigen Stunden wieder rauskommt, wird es lebensgefährlich. Aber meistens geht es schon vorher zu Ende, weil der Kreislauf versagt, das Herz versagt und es entsteht der Hitzetod. Die Körpertemperatur ab 41,5 ist wirklich gefährlich, über 42 Grad ist lebensgefährlich für einen jungen, gesunden Erwachsenen. Für Kinder kann das sein, dass 42 Grad überstanden werden, aber ich würde es nicht drauf anlegen. Bei älteren Menschen ist 40 Grad schon eine gefährliche Grenze, weil eben in der Regel das alte Herz dieser schweren Belastung nicht mehr standhält, auch die Lunge, die ist eigentlich die erste, die richtig schlapp macht, nicht mehr richtig funktioniert. Und deswegen, also legen Sie es nicht darauf an, versuchen Sie vorher schon zu retten, wenn es irgendwie geht. Aber Sie merken, das, was für uns interessant ist, bis zu dem Komma bei dem Stichwort Haut, geht alles noch so, dass man sich retten könnte. Und ab jetzt wird es gefährlich und jetzt muss der Mensch wirklich aus der Hitze raus, sonst droht ihm die Funktionsstörung des Gehirns. Und wenn er sich jetzt nicht rettet, dann kommt der Bewusstseinsverlust und dann kann er sich nicht mehr helfen, dann muss er gefunden werden. Und wenn er gefunden wird, kann man ihn vielleicht noch retten, aber wenn es zu lange dauert, wenn der Herzstillstand schon mehr als 3, 4, 5 Minuten ist, dann wird man nichts mehr machen können, den wird man nicht reanimieren können. Nun gucken wir uns noch ein bisschen das Schwitzen an. Die Schweißbildung ist ja eine wichtige Sache. Und ich habe schon gesagt, neurologische Störungen führen oft zu Störungen der Schweißsekretion. Also man kann von Anhydrose sprechen, wenn man gar nicht schwitzen kann. Oder man kann von Hyperhidrose sprechen, wenn man zu viel schwitzt. Gucken wir uns erstmal an die Anhydrose, also Multiorganversagen. Stellen Sie sich vor, da hat jemand einen Verkehrsunfall gehabt. Viele Knochen sind gebrochen, die Niere ist gequetscht, kurz war klinisch tot, ist reanimiert worden und so Herzversagen hat er gehabt, ist wieder flott gemacht worden, liegt jetzt auf Intensivstation, also ist in großer Gefahr, nicht schwitzen zu können. Polytrauma, das Gleiche. Schlaganfall, jemand hatte einen Schlaganfall, kann sein, muss nicht sein, aber kann sein, dass die Region im Hirn betroffen ist, die die Körpertemperatur reguliert. Auch beim Querschnittssyndrom kann es Störungen geben mit der Körpertemperatur, aber nicht so sehr wegen der Gehirnstörung, sondern wegen der peripheren Störung. Wenn also ab hier das Rückenmark ausfällt, die Nerven für das Bein nicht mehr funktionieren, dann kann eben auch die Steuerung der Hautdurchblutung am Bein nicht funktionieren, dann werden die Beine zu heiß. Und das kann zu viel Körpertemperatur machen. Also der kann in der unteren Körperhälfte oder nur auf der rechten Seite, je nachdem wie die Lähmung ist, nicht schwitzen. Auch bei der multiplen Sklerose kann das nicht schwitzen können ein Problem machen, dass die Patienten zu heiß haben. Selbst beim Parkinson kann es so sein. Bei einer peripheren Nervenläsion ist das die Definition. Und zwar früher, heute vielleicht nicht mehr, aber früher, wenn Männer versucht haben, dem Militärdienst zu entkommen, haben sie vorgetan, gespielt, sie wären gelähmt. Und der Neurologe hat dann immer geguckt, kann der Mensch schwitzen? Und wenn er an der Stelle schwitzen konnte, an der er angeblich gelähmt war, dann war das alles fake. Also das heißt, das periphere Kabel, wenn das kaputt ist, dann kann man nicht mehr schwitzen. Periphere Nervenläsionen führen immer zu Schweißverlust, die nicht mehr schwitzen können, zur Anhidrose in der Region. Nun das Gegenteil, die Hyperhidrose ist jetzt für die Körpertemperaturregulation irrelevant, aber wir wollen sie uns schnell anschauen. Nachtschweiß bei verschiedenen Krankheiten, ganz typisch bei Tuberkulose. Also Nachtschweiß heißt nicht, dass Ihnen mal nachts heiß ist. Also jetzt zum Beispiel, Sie haben vielleicht schon die Heizung an und Sie ziehen die Decke ganz hoch und wenn man sich so einmummelt, dann ist einem schnell zu heiß und man schwitzt. Das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass Sie das Kopfkissen nehmen können, auswringen können und es kommt richtig Wasser raus, als ob jemand das Bett geduscht hätte. Also Nachtschweiß, richtig starke Schweißbildung. Ungewöhnlich starke Schweiß, die nicht einfach nur durch zu warm Einpacken passiert oder erklärt werden kann. Ganz typisch für Tuberkulose, für einige Tumorkrankheiten auch ganz typisch. Bei Rückenmarksverletzungen kann es auch zu einer Hyperhidrose kommen. Sie sehen hier, Rückenmarksverletzung kann auch Anhidrose machen. Und ich habe es schon gesagt, bei bestimmten Tumoren, besonders Bronchialkarzinomen, kann es zu einer Hyperhidrose kommen. Auch das könnte ein Zeichen sein, wenn die Leute immer zu viel schwitzen. Nun, beim Schwitzen ist das für Sie vielleicht Unangenehme, was Sie selber erleben, das emotionale Schwitzen, ich lese mal vor, vom thermoregulatorischen Schwitzen zu unterscheiden, ist das unter dem Gesichtspunkt der Thermoregulation paradoxe. Emotionales Schwitzen, es tritt bei starker psychischer Anspannung in Verbindung mit einer Vasokonstriktion der Hautgefäße, zum Beispiel an den Plantarflächen von Händen und Füßen auf. Kaltschweiß. Also paradox heißt, die Haut ist kalt, weil die Blutgefäße zugehen. Und die Hände sind eiskalt, die Füße sind eiskalt, die Körperoberfläche ist eiskalt. Aber aus der Achsel rinnt der Schweiß, wie als hätten sie einen Wasserhahn angestellt und so. Also das durch viel Stress. Oder eben, damit kann auch verstärktes Schwitzen der apokrinen Schweißdrüsen, der Achselhöhle, verbunden sein. Bei manchen Personen ist die Schwelle für das emotionale Schwitzen sehr niedrig und ruft einen hohen Leidensdruck hervor. Und das ist schwierig zu behandeln, denn wir können natürlich nicht alle peripheren Nerven abschalten oder wir können nicht etwas gegen das Acetylcholin allgemein tun. Also es ist echt schwer, dieses verstärkte emotionale Schwitzen, worunter manche Menschen leiden, zu therapieren. Aber es gibt Ansätze dafür und Sie sollten einen geeigneten Neurologen aufsuchen, wenn Sie das Problem haben. Nun gibt es die andere Richtung. Wir gehen in Richtung Erfrieren. Und das Titelbild bei diesem Kapitel zeigt schon, wie Körper, die in der Kälte leben müssen, auf die Kälte sich einstellen. Sie werden pummelig, sie werden rund. Denn die Kugel ist die beste Kombination von geringer Oberfläche mit großem Inhalt. Also wenn Sie lang und dünn sind, große Arme, große Beine, lange Körperformen haben, dann ist Ihre Körperoberfläche im Vergleich zum Inhalt gigantisch. Bei einer Kugel ist es so, Sie haben die optimal kleine Körperoberfläche zum großen Inhalt. Und deswegen werden Tiere, die in der Kälte leben müssen, eher kugelförmig oder versuchen, durch die Kugelform möglichst wenig Oberfläche zu machen, in der sie Wärme abstrahlen oder verlieren können. Also wir schauen uns jetzt das Erfrieren an und gucken wir uns erst die Werte an. Also beim Abkühlen setzt das Kältezittern ein. Wenn die Kerntemperatur unter 36 Grad sinkt, dann sprechen wir von Hypothermie. Wenn wir den Körper abkühlen auf zum Beispiel 34 Grad, dann fängt an, der Körper durch die Hautdurchblutung das Innere zu schützen. Die Haut wird nicht mehr ordentlich durchblutet, die Haut ist kalt. Und unter der Fettschicht, unser Unterhautfettgewebe schützt uns ja auch, und unter der Fettschicht, da bleibt dann die Wärme mit dem Blut schön geschützt. Also der Körperkern und die Körperschale wird thermisch getrennt. Das passiert bei 34 Grad, wenn der Körper so weit abgekühlt wird. Wenn wir auf 32 Grad den Körper abkühlen, dann beginnt die Bewusstseinstrübung und das Zittern hört auf. Und das zeigt, wenn das Zittern aufhört, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da eine Störung einsetzt, dass da was nicht stimmt. Denn eigentlich muss man ja Wärme erzeugen, muss man weiter zittern. Aber wenn das Gehirn jetzt sagt, ich höre auf zu zittern, dann heißt das, wenn jetzt man nichts macht, dann geht es weiter in die falsche Richtung, in den Tod hinein. Bei 28 Grad ist das Herz sehr, sehr langsam. Es tritt das Koma ein. Und wenn es unter 27 Grad geht, dann kommt es also zum Herzstillstand und zum Kältetod. Das Entscheidende aber, wenn wir das vergleichen, die Überwärmung, wo wir unruhig werden und Kopfschmerzen kriegen, und die Abkühlung, dann sehen wir, nach unten haben wir 10 Grad Luft, nach oben nur 5. Also das heißt, wenn wir zu kalt werden, wir haben relativ viel Zeit, uns aus der zu kalten Umgebung zu retten, zu bewegen, Schal anziehen, nach drinnen gehen, irgendwas zu machen. Bei Überwärmung geht das viel schneller. Also wir haben nur 5 Grad zum Hitzetod nach oben, aber wir haben 10 Grad nach unten Luft gewissermaßen zum Erfrieren. Und deswegen, die Gefahr für uns Menschen ist nicht das Erfrieren, sondern die Gefahr ist der Hitzetod nach oben. Das ist das Hauptgefährliche. Natürlich können auch Menschen erfrieren, keine Frage, aber das ist dann eher ein Unfall oder es ist Dummheit. Also zum Beispiel Polarforscher, die in Sommerkleidung im Polargebiet forschen gehen und so weiter. Nicht? Da kann man nur sagen, ja, selbst schuld oder so. Oder jemand hat die Schulden nicht bezahlt und kann nicht heizen und ist zu fein, zu den Nachbarn zu gehen und zu sagen, meine Wohnung ist kalt und ich erfriere bald und so. Also da kann das dann passieren. Bevor wir in die Pause gehen, noch eine Geschichte zum Erfrieren. Ich lese mal vor. Ich weiß leider nicht mehr, aus welchem Roman das stammt, muss ich mal googeln. Heulenden Wind an die Finsternis und den Schnee auf meinem Gesicht. Jenseits allen Leidens und fern von jeglicher Kälte legte ich mich wie im Halbschlaf in den Schnee. Ich fühlte mich glücklich. Alles war zu Ende. Ich hatte alles hinter mir. Um mich herum war es warm und friedlich. Ich war zu Hause angekommen. Ich saß am Ende des Weinbergs auf dem grünen Hügel. Die Sommersonne streichelte meine Wange. Und die, ach, ist das nicht schön? Der Mensch erfriert gerade. Also der Mensch stirbt. Und da spielt das Gehirn so eine schöne Geschichte ab. Das ist doch interessant. Jetzt ist Pause. 10 Minuten. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter. Also die Frage war, was bedeutet das, wenn wir zu heiß haben, dann werden wir unruhig. Wenn wir lebensbedrohlich zu kalt werden, spielt uns das Gehirn irgendwelche schönen Fantasien vor. Was bedeutet das? Was sagt Ihnen das? Oder sagt Ihnen das gar nichts? Ja. Ja, ja, natürlich, das Gehirn gleicht aus, dass es jetzt zu Ende geht, dass wir sterben. Aber warum? Wenn wir zu heiß haben, werden wir unruhig. Das heißt, es wird das Bedrohliche erlebt. Wenn wir jetzt lebensbedrohlich zu kalt werden, nachdem wir gezittert haben und so weiter, fängt das Gehirn uns nicht einfach nur, macht einfach aus oder so, funktioniert nicht mehr, sondern es spielt uns eine schöne Geschichte vor. Worauf könnte das hindeuten? Ja, bitte.
Es möchte den
Genau, es möchte das Sterben angenehmer machen. Und das heißt doch eigentlich, dass das wahrscheinlich der normale Tod des alten Tieres, des alten Menschen früher war. Also die Alten sind einfach erfroren. Die sind tatsächlich auch, weiß man das von sogenannten Naturvölkern, dass die Alten, wenn sie der Gemeinschaft zur Last gefallen sind, irgendwo auf die Berge sich zurückgezogen haben und gewartet haben, bis sie erfroren sind und verhungert sind. Also offensichtlich ist das Erfrieren im Gehirn als Programm gespeichert, als mögliches Ende des Lebens, nicht die Überhitzung. Das ist nicht vorgesehen, aber der Tod durch Erfrieren, der ist sozusagen eingebaut als Möglichkeit. Nun, trotzdem müssen wir das natürlich nicht erdulden, wir müssen das nicht hinnehmen und deswegen die Retter, wenn die jemanden finden, der scheinbar erfroren ist, die wärmen den Körper auf und machen alles, damit der Körper wieder warm ist. Und erst wenn er immer noch tot ist, immer noch keinen Herzschlag, immer noch keine Atmung hat, dann ist der Körper wirklich tot. Also die Erstretter sagen, nobody is dead until he is warm and dead. Also die Toten, die gefunden werden, die erfroren sind, natürlich, wenn sie jetzt steinhart sind, klar, und das schon Monate im Eis liegen, nicht. Aber jemand, der so in der Nacht gefunden wird oder am Morgen im Park erfroren, der wird erstmal erwärmt und wieder belebt. Und so lange, bis der Körper einigermaßen warm ist und wenn er immer noch tot ist, immer noch keinen Herzschlag hat, dann gilt er als wirklich tot. Ich habe eine Frage. Okay, also Ihr Kollege spricht an, dass zum Beispiel bei Mount Everest oder anderen Bergsteigern so eine euphorisierende Wirkung des Sauerstoffmangels eintritt. Ja, aber das ist eben, glaube ich, der Sauerstoffmangel und der Druckmangel und nicht so sehr die Abkühlung. Also die Abkühlung führt typischerweise zu immer langsameren Bewegungen, immer mehr Apathie, dass man hinnimmt, was passiert. Und eben das Interessante ist, dass viele Leute, die gerettet werden, solche Geschichten erzählen, dass sie eben dann so schöne Sachen fantasieren und nicht, dass sie euphorisch sind. Also die Bergsteiger, die einen Sauerstoffmangel haben, die kommen, ich weiß nicht, wie das Syndrom heißt, hat noch einen Namen, die kommen dann in diese totale Verzückung, finden dann den Weg nicht mehr zurück, drehen da oben durch und ersticken praktisch. An der Hirnschwellung sterben sie dann. Das ist eine andere Geschichte und das hängt mit dem Druck zusammen, mit dem Sauerstoff und so weiter. Nicht so sehr mit der Kälte.
Welche Stoffe sind da jetzt zum Beispiel in dem Fall?
Beim Kältetod? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsste ich nachgucken. Aber es sind wahrscheinlich Endorphine, die ausgeschüttet werden, paradoxerweise. Denn eigentlich belohnen tut man ja hier eigentlich nichts. Wenn man stirbt, wo muss man belohnt werden? Aber so wie das geschildert wird, sind es wahrscheinlich Endorphine. Ich müsste aber auch nachschauen. Gehen wir weiter. Schauen wir uns das Fieber an. Das ist ja für viele etwas ganz Mysteriöses. Manche Alternativheiler versuchen künstlich Fieber zu erzeugen. Mein Titel heißt hier Fieber, ein verzweifelter Versuch. Und wir wollen uns erst einmal anschauen, was Fieber eigentlich ist. Also stellen wir uns mal vor, da wäre ein Bakterium und der Makrophage hätte dieses Bakterium gefressen. Nun, das Bakterium selber, aber auch der Makrophage geben Stoffe in das Blut ab, die dann, wenn sie mit dem Blutstrom zum Hypothalamus gelangen, dort die Freisetzung von Prostaglandinen erzeugen. Prostaglandine, insbesondere Prostaglandin 13, ist ein ganz typischer fiebererzeugender Stoff. Es gibt andere fiebererzeugende Stoffe, die hier oben aufgeführt worden sind. Man unterscheidet sie, ob sie von außen kommen oder ob sie von innen kommen. Also Stoffe, die innen im Körper entstehen, nennen wir Endogene, Pyrogene, Pyro, das Feuer, Gen erzeugen, also fiebererzeugende Stoffe, die unser Körper selber herstellt, die von innen kommen. Und dazu gehört eben das Interleukin 1, das so typischerweise von den Makrophagen gebildet wird, aber auch Interleukin 6, das nach einer Impfung typischerweise abgegeben wird, Interferone, Tumor-Nekrose-Faktor und eben Prostaglandine. Und dann gibt es exogene Faktoren, exogene Pyrogene, die zum Beispiel auf der Zellwand von Bakterien sitzen. Und blöderweise, muss man ehrlicherweise sagen, werden diese Zellwandbestandteile als Endotoxine bezeichnet. Es ist ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen verwirrend. Also viele Bakterien haben in ihrer Zellwand, innen drin in der Zellwand, Endotoxine. Und diese Gifte, diese Endotoxine sind für unseren Körper exogen, die kommen also von außen, fiebererzeugende Stoffe, exogene Pyrogene. Ist ein bisschen verknurpselt um die Ecke, aber ist so. So nennt man das. Also Fieber entsteht, weil zum Beispiel Bakterien, Bestandteile im Körper anfallen oder weil die Makrophagen Bakterien fressen, dass dann dieses mit Interleukin 1 und 6 beladenes Blut zum Hypothalamus kommt, da werden Prostaglandine abgegeben und es kommt zu, ich habe vorhin 13 gesagt, das war falsch, Prostaglandin E2, ich weiß auch nicht, warum ich auf 13 kam, war Quatsch. Prostaglandin E2 ist der Fiebererzeuger und das ist der Stoff, der auch dann im Hypothalamus abgegeben wird. Übrigens, Prostaglandine sind eine riesige Gruppe von Stoffen und wenn wir auf der einen Seite Prostaglandine hemmen, dann wollen wir natürlich nicht alle Prostaglandine hemmen, sondern nur einige. Also Achtung, bei allen diesen Prostaglandin-Hämmern muss man gucken. Manche Prostaglandine sind nämlich auch schützend, schützen zum Beispiel die Schleimhaut des Magens vor zu viel Säure und so weiter. Nun, das Fieber ist ein Teil der Entzündungsreaktion. Dieses alte Bild aus Ihrem Lehrbuch Mensch, Körper, Krankheit gibt es leider mittlerweile nicht mehr. In der neueren Auflage ist es nicht mehr genommen, aber ich finde es trotzdem ganz schön, denn es gibt eben die 5 Zeichen der Entzündung. Also das ist die Schwellung, Rötung, die Überwärmung, der Schmerz und der Funktionsverlust. Und die Überwärmung, das ist das, was dann Richtung Fieber geht. Es ist noch nicht das Fieber selber, sondern Überwärmung kann auch lokal entstehen, durch lokal freigesetzte Mediatoren. Aber diese Mediatoren, diese Stoffe, die im Gewebe entstehen, die können eben auch im Gehirn ankommen. Und das Gehirn, das macht dann Fieber. Also das heißt, die Fieberreaktion ist eine Reaktion des Gehirns. Das Gehirn erzeugt künstlich eine zu hohe Körpertemperatur, weil eben viele Bakterien evolutionär mit Körpertemperaturerhöhungen nicht gut zurechtkommen. Und das ist in der Evolution so entstanden, dass also unser Körper, wenn da Bakterien im Spiel sind, die Tendenz hat, Fieber zu erzeugen. Man muss aber grundsätzlich sagen, Fieber ist eine gefährliche Sache, weil besonders bei alten Menschen die Herz-Kreislauf-Funktion oft nicht ausreicht, um das hohe Fieber durchzuhalten. Auch bei Kindern kann Fieber schlimme Folgen haben. Eben die Fieberkrämpfe habe ich schon erwähnt. Also wenn das Fieber zu hoch steigt, muss man es senken. Und die einfachste Methode ist, den Körper nicht zudecken, einfach mehr oder weniger nackt im Bett liegen lassen. Wenn das nicht reicht, kann man dann mit physikalischen Mitteln wie Wadenwickeln oder so, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, das ist echt anstrengend. Also nicht nur für die Pflegenden, sondern auch für den Patienten, der das bekommt, ist das richtig eine Herz-Kreislauf-Belastung. Oder wenn das eben nicht geht, weil das zu stark herz-Kreislauf-belastend wirkt, dann muss man mit Medikamenten das Fieber senken, denn es soll nicht zu hoch steigen. Nun, bei Medikamenten zeigt diese Tafel jetzt, dass viele Medikamente einen Einfluss nehmen auf die Körpertemperaturregulation. Zum Beispiel das Serotonin. Das Serotonin kann eine Hyperthermie machen, zum Beispiel in Antipsychotika ist Serotonin manchmal enthalten. Und diese Hyperthermie, die wird vermittelt durch einen Rezeptor, der heißt 5-Hydroxytryptamin-2-Rezeptor oder 5-HT2-Rezeptor. Der andere Rezeptor, den Serotonin benutzen kann, der macht das Gegenteil, der macht eine Hypothermie. Also die Antidepressiva, die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die können eine zu starke Abkühlung des Körpers machen. Dopamin kann eine Abkühlung machen, Noradrenalin kann eine Abkühlung machen, Opioide machen Hyper- oder Hypothermie, Prostaglandin haben wir schon gehört und sogar eine Übersäuerung nach einem Herzinfarkt, zum Beispiel ein Herzstillstand, kann eine Hyperthermie machen. Also viele Medikamente beeinflussen die Körpertemperatur und die Bildung von die Abfuhr der Körpertemperatur. Und deswegen denken Sie dran, wenn besonders Sie in der Psychiatrie arbeiten, dass da die Körpertemperatur beeinflusst sein kann. Von der malignen Hyperthermie haben wir schon gehört. Ich will es trotzdem nochmal erzählen. Es gibt etwas, was sehr gefürchtet ist von den Anästhesisten, ganz schrecklich gefürchtet wird, eine Körpertemperaturerhöhung, die aber nichts mit Fieber zu tun hat, aber trotzdem, ich will sie kurz besprechen, eine gefürchtete Komplikation, besonders bei Inhalationsnarkose, besonders unter Succinylcholin, also einem Stoff, der der Muskelentspannung dient. Da kommt es bei bestimmten Patienten zu einem massiven Calcium-Einstrom in die Skelettmuskulatur. Und dieser Calcium-Einstrom, der führt dazu, dass eine ganz große Anheizung der Mitochondrienstoffwechsel passiert. Es kommt zu Muskelkrämpfen und einem erhöhten Muskeltonus trotz dieser Succinylcholin-Behandlung. Und es steigt massiv die Körpertemperatur. Es ist echt gefährlich. Man hat Mühe, das in den Griff zu kriegen. Mittlerweile wissen das die Anästhesisten, aber man kann darauf testen, auf diese Mutation in diesem Rezeptor. Und deswegen ist das nicht mehr ganz so gefährlich, wenn man das ein bisschen vorwarnen kann. Aber Sie haben sicher Gelegenheit, später noch davon mehr zu hören. Zum Ende meiner Vorlesung möchte ich noch auf etwas kommen, was für Unerfahrene sehr verwirrend ist. Viele Leute, die unerfahren sind und zum ersten Mal zum Impfen gehen, besonders bei der Grippeimpfung, sagen dann, oh, hinterher war ich so krank, ich war viel kränker, als hätte ich dann die Grippe richtig gehabt. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also die Grippe, die Influenza, ist eine ganz gefährliche, schwere Infektion, besonders der Lunge. Eine richtig gefährliche Sache, wenn die in unseren Breiten, weil sie in Asien oder Mittelamerika entsteht, dann nicht mehr so schlimm ist, dann liegt das eben daran, dass dieses Virus durch viele Körper gelaufen ist und sich abgeschwächt hat. Aber wenn Sie Pech haben und Sie kriegen so ein frisches Virus ab, so ein frisches Influenza-Virus, was gerade neu entstanden ist, vom Huhn aufs Schwein, vom Schwein auf den Menschen gesprungen, dann haben Sie keine Chance, wenn Sie nicht geimpft sind. Also die ersten 110 Toten, die die Schweinegrippe in 2009 gefordert hat. Die Schweinegrippe heißt so, weil sie unter Schweinen angeblich entstanden ist. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber egal. In Mittelamerika ist sie entstanden. 2009 ging sie los und hat 110 Todesopfer gefordert. Und diese ersten 110 Todesopfer, die waren alle junge, gesunde Erwachsene wie Sie. Die hatten also Kontakt mit den Tieren, die diese Grippeviren abgegeben hatten, hatten Kontakt mit den Menschen, die grippekrank waren. Also deshalb, die Grippeimpfung ist eine wichtige Impfung. Man vergisst häufig, wenn man den Feind nicht mehr sieht, wie gefährlich solche Infektionskrankheiten sind. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass sie ausreichend geimpft sind. Jeder lässt sich gegen Wundstarrkrampf oder so impfen, aber bei der Grippe sagen sie, ja, die sind ein bisschen husten, die haben keine Ahnung. Also die Influenza ist nicht der Schnupfen, ist nicht Common Cold, ist eine richtig gefährliche, richtig bösartige Virusinfektion, die ungefähr alle 20 bis 30 Jahre eine bösartige neue Variante macht. Ich habe in meinem Leben schon 5 Versionen, die richtig gefährlich waren, erlebt. Manchmal ist es auch kürzer, also ich bin jetzt nicht 120 oder so, aber deswegen, ich warne Sie eindringlich, machen Sie die Grippeimpfung. Und eben, wie gesagt, viele, die dann zum ersten Mal gehen, die erleben etwas, das heißt Akutphasereaktion, und diese verstehen dann nicht, was da passiert. Und das will ich erläutern. Die Akutphasereaktion ist eine Reaktion des Immunsystems, und das Immunsystem sagt, wenn es sich gefordert fühlt, nicht immer, also wenn Sie zum 10. Mal zur Grippeimpfung gehen, dann reagiert das Immunsystem gar nicht. Dann sagt das, ja Gott, kenne ich doch, was soll der Scheiß. Ne? Aber wenn Sie das erste Mal gehen, dann reagiert das Immunsystem heftig, und dann entstehen Sachen, Fieber, Schmerzen, Mattigkeit, Appetitverlust, vielleicht haben Sie eben Gelenkschmerzen, ganz typisch und so. Und das erzeugt das Immunsystem selber. Und das geht so. Also da wird vom Immunsystem abgegeben Interleukin 1 und Interleukin 6 und Tumornekrosefaktor Alpha. Und diese drei Stoffe, die wirken bei der Leber so, dass die Eiweiße, die die Leber herstellt, hochgefahren werden. Also das C-reaktive Protein wird hochgefahren. Das führt ja auch zu Fieber. Dann ein Eiweiß, das Mannan binden kann, für den Fall, dass Bakterien oder vor allen Dingen Pilze im Körper sind, bildet die Leber also dieses Mannan bindende Lektin. Dann werden die Komplementfaktoren wahnsinnig gebildet, unglaublich viele für den Fall, dass da Bakterien im Körper sind. Also die Leber läuft auf Hochtouren. Das kostet tierisch Energie und deswegen wird im Gehirn dem Menschen gesagt, ach Kindchen, du bist so krank, leg dich doch mal hin, mach mal nichts. Denn wenn das Kindchen eben nicht in der Gegend herumspringt und jammernd im Bett liegt, dann wird eben keine Nahrungsenergie fürs Springen, Spielen, Klettern und so weiter verbraucht. Also das ist ein Trick des Immunsystems. Der Hypothalamus reagiert, die Epiphyse sagt, wir schlafen. Der Hippocampus sagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich will ausschalten. Die Großhirnrinde sagt, ich habe keine Lust für nichts mehr, lass mich doch in Ruhe und so weiter. Appetitverlust, Mattigkeit, Fieber, Schmerz und Pathogenobsonierung, alle Stoffe, die dafür gut sind, werden gebildet. Also es ist ein Trick des Immunsystems, es ist nur Fake. Es dauert meistens 2-3 Tage. Und dann ist es vorbei und man fühlt sich hinterher wieder gesund wie vorher. Also das heißt, dieses Grippoid, sagen manche Leute auch, ist ein super Spektakel, was das Immunsystem aufführt und hat mit der echten Krankheit nichts zu tun. Trotzdem sieht es manchmal so aus, als ob jemand so eine Erkältungskrankheit hätte und der Germane, der nennt alles, was irgendwie krank ist und mit zu tun hat, Grippe, Grippan. Und deswegen ist alles irgendwie, auch der Sommerdurchfall, ist Grippan, Grippe, Sommergrippe, das ist eine Salmonelleninfektion, hat mit Viren gar nichts zu tun. Und deswegen sagt man Grippoid, das sieht so aus wie Grippe. Und dieses Oid, das habe ich auch schon mal erklärt, das heißt so ähnlich wie. Also wenn Sie sich zu Fasching verkleiden wie der Papst, dann sind Sie ein Papuid, aber kein echter Papst. Sie sehen nur so aus. Also Oid heißt so ähnlich wie eine Grippe oder ein Common Cold, Schnupfen, Heiserkeit und so weiter. Und übrigens, bei der Gelegenheit in der Werbung fallen Sie nicht auf diese Quatschwerbung rein. Was hat das Vitamin C mit dem Immunsystem zu tun? Nüschte, gar nichts. Ist alles Quatsch. Also dieses Grippostat können Sie in die Tonne klopfen, mit dem Vitamin C können Sie sein lassen, aber das ist natürlich schön, das ist die alte Medizin, die Sonne, die Südfrüchte, gegen die kalte Erkältung, warme Milch mit Honig ist das gleiche Prinzip, nicht? Das wirkt genauso gut, nach 7 Tagen sind Sie wieder gesund, wenn Sie es nicht nehmen, braucht es eine Woche. Okay, also, akut. Vitamin C ist gut für das Bindegewebe, es dichtet die Gefäße ab. Wenn man kein Vitamin C hat oder einen Mangel hat, entsteht Skorbut. Dann ist die Durchblutung des Gewebes schwierig, dann fallen die Zähne aus und es kommt zu Blutungen, ganz gefährlich. Also Vitamin C ist schon wichtig, ist schon nicht schlecht, braucht man schon, aber hat mit Erkältungskrankheiten und Erkältungsabwehr gar nichts zu tun. Absoluter Quatsch. Okay, wie auch immer. Nehmen Sie, was Ihnen Spaß macht. Ich würde ja immer warme Milch mit Honig nehmen, vor allen Dingen, wenn das die Lieben von einem machen, nicht irgendwo fertig kaufen. Das ist immer viel schöner als dieses gekaufte Grippostat. Und ein bisschen jammern, das ist auch schön, sekundärer Krankheitsgewinn, muss man ja auch was von haben, wenn man krank ist. Das war es eigentlich. Also Interleukin 1 und 6 erzeugen das Grippoid, habe ich schon gesagt. Damit sind wir durch. Und jetzt, so habe ich es geplant, haben wir noch eine halbe Stunde, wenn Sie möchten, aber Sie müssen überhaupt nicht. Und mein Vorschlag ist, wir gehen noch mal schnell, vor allen Dingen durch dieses Immunsystem-Thema. Es sei denn, Sie denken, oh nee, Pause ist wichtiger. Aber Sie haben eine Frage.
Ich habe noch eine Frage zum Schwitzen.
Ja.
Warum schwitzt man bei Unterzuckerung?
Ha, das ist eine gute Frage. Warum schwitzt man bei Unterzuckerung? Kann ich nicht beantworten. Müssten Sie einen Diabetologen fragen. Ist eine gute Frage, kann ich nicht. Und zwar ist auch nicht immer so, es sind nicht alle, es ist so, besonders bei alten Leuten ist es so, die werden ja auch wütend. Also ein junger Mensch, der unterzuckert ist, wird weniger wütend. Aber der alte Mensch, der einen Verkehrsunfall verursacht und pöbelnd in der Stadt rumläuft, hat vielleicht eine Unterzuckerung. Also, gute Frage, kann ich nicht beantworten, war schon richtig schön. Haben Sie sonst im Moment akut Fragen? Ja, da hinten bitte. Naja doch, die Regel ist die gleiche wie bei Säuglingen, bei Kindern, bei Erwachsenen. Also wenn die Körpertemperatur über 38,5 geht, ist es Fieber. Nur ist man bei Kindern eben entspannter, weil die meistens die erhöhte Körpertemperatur ganz gut wegstecken können. Aber grundsätzlich ist es genauso ein Risiko, eine erhöhte Körpertemperatur, wie beim Erwachsenen, ganz genauso. Also, ich schlage mal vor, wir gucken uns zügig die Folien vom Immunsystem nochmal an, wenn Sie das wollen. Also Sie können auch sagen, nein, wir gehen. Wie sieht's aus? Nein, Sie wollen? Ja, Sie wollen. Nicht nein, Sie wollen. Ja, Sie wollen. Okay, also machen wir mal schnell. Das ist alles bla bla. So, ich gehe mal schnell zu den wichtigsten Tafeln. Also die Übersicht ist schon hilfreich, klar. Organe, Zellen, Stoffe. Man kann das auch anders gliedern, aber das hat sich bewährt. Also die Organe, die Zellen, die eine Rolle spielen, die Stoffe. Und das Gemeine ist noch, dass es zwei Systeme gibt. Ein angeborenes, altes, ein modernes, neues. Und da gehe ich jetzt mal hin zu dieser Tafel. Ach, da ist sie schon. Das angeborene, alte System, das erkennt immer gleich schnell und gut die Oberflächen von Pathogenen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Bakterien sehen immer gleich aus, haben immer bestimmte Charakteristika und das Immunsystem hat im Laufe der Evolution gelernt, solche typischen Eigenschaften von Bakterien zu erkennen und schlägt zu, wenn das da ist. Das ist das angeborene Immunsystem, funktioniert zuverlässig, sehr schnell, ist zwar immer gleich, aber eben sehr zuverlässig und schnell. Das Problem ist, wenn jetzt eine neue Variante entsteht, ein neues Virus, ein neues Bakterium. Und dann ist es eigentlich so in der Evolution, dann stirbt die Population. Zufälligerweise ist eine kleine Gruppe übrig, wenn die ganz das schafft. Und dann wird daraus sozusagen, geht es irgendwie weiter. Kann natürlich auch sein, dass die ganze Population stirbt. Das gibt es, nicht? Also dass Tiere wirklich aussterben durch Bakterien, Viren oder so. In der Regel passen sich auch die Viren und auch die Bakterien an. Sie töten ihren Wirt natürlich nicht unbedingt gerne, denn der Wirt, wenn der weg ist, dann kann das Virus ja auch nicht weiter existieren. Und so ist es ja auch mit der Schweinegrippe gewesen. Die wurde dann, als sie nach Nordamerika kam, war nicht mehr so schlimm. Als sie nach England kam, war es nur noch eine Erkältung. Als es zum Festlandseuropa kam, haben sich alle nur gesagt, ja Gott, man merkt gar nichts davon. Haben wir dieses ganze Zeug gekauft für viel Geld und dann ist gar nicht schlimm. Und dann haben alle gesagt, ja, die Großindustrie, die steckt wieder dahinter und das Judentum und so ist alles Quatsch. Ne? Also natürlich, also wenn jetzt die Evolution neue Viren, neue Bakterien hervorbringt, dann ist das angeborene System aufgeschmissen. Dann geht das durch Evolution. Und dann hat sozusagen der Körper gesagt, ist doch eigentlich schade um meine Äffchen, die da immer sterben. Kann ich das nicht in den Körper reinholen? Und dann hat dieser Körper erfunden, das, was in der Natur draußen passiert. Da bleibt eine kleine Gruppe übrig, ein Klon. Und das hat dieses Prinzip des Klonens, das hat der Körper sozusagen in sich neu entdeckt und hat jetzt gesagt, okay, wenn jetzt neue Viren, neue Bakterien kommen, ich erfinde vorher mögliche körperfremde Oberflächen. Das ist das moderne Immunsystem, das Lernende, das Adaptive, das Spezifische. Und das ist ganz toll. Und weil es das gibt, können wir impfen, weil es das gibt, können wir in der Lebenszeit schlimme Dinge überstehen. Wir sind nicht nur Opfer, sondern wir können auch was dran machen. Und dieses Immunsystem lernt, es lernt dazu, das ist wirklich toll. Der einzige Nachteil, es ist am Anfang langsam. Bis also ein Immunschutz aufgebaut ist, dauert es lange. Und das wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Also ich gehe mal ein bisschen schneller, es geht leider nicht schneller. Oder ich kann ja auch über die Scrollleiste gehen, das ist ja vielleicht noch schneller. Also ich gehe mal zu typischen Infektionen und wir gucken uns mal an, wie so eine typische Infektion aussieht. Wo ist es? Also vielleicht fangen wir da mal an. Ne, da oben geht's los. Also gehen wir da mal hin. Stellen wir uns vor, es wären Bakterien oder Viren in den Körper eingedrungen. Und das Erste, was passiert, meistens finden die Makrophagen oder irgendwelche anderen Abwehrzellen diese Bestandteile und erkennen vom angeborenen Immunsystem her, das ist fremd. Das ist immer ganz typisch der Anfang. Also die Makrophagen erkennen diese fremden Stücke und zeigen jetzt auf ihrer Zelloberfläche mit den entsprechenden MHC-Molekülen. Die MHC-Moleküle sind körpereigene Erkennungsmoleküle. Jede Zelle hat auf seiner Oberfläche MHC1-Moleküle und zeigt, ich bin zum Beispiel eine Leberzelle, ich bin 3 Jahre alt und ich stelle gerade Cholesterin her. Eine andere Zelle zeigt mit MHC1, ich bin eine Schilddrüsenzelle, ich bin 4 Jahre alt und ich stelle gerade, was weiß ich, Schilddrüsenhormon her. Und jetzt kommen die T-Lymphozyten, und zwar die T-Helferzellen insbesondere, aber auch die Killerzellen später. Jetzt kommen die T-Helferzellen und die T-Helferzellen, die gehen rum und fragen die Zellen, na, was machst du denn? Und dann sagt, ja, ich bin eine Leberzelle und ja, ich mache dies und ja, ich bin ein Makrophage und ich habe da ein Viruspartikel gefunden oder irgendetwas. Und diese T-Helferzellen, das sind Zellen, die denken sich solche Oberflächen aus. Die entwickeln sich im Thymus, deswegen heißen sie so, weil sie da besonders geschützt sind und denken sich körperfremde Oberflächen aus und auch Oberflächen, die es noch gar nicht gibt auf diesem Planeten. Deswegen, wenn die chemische Industrie irgendwas Neues erfindet, dann muss erstmal einmal getestet werden, ob das allergen ist. Und es ist meistens allergen, meistens erzeugt das eine Allergie, weil eben unser Immunsystem das sich schon mal ausgedacht hat, diese Oberfläche. Also jetzt präsentiert der Makrophage dieses Fremde, die T-Helferzelle hat zufälligerweise sich diese Oberfläche ausgedacht und reagiert. Wenn jetzt das eine andere Helferzelle wäre, die was anders sich ausgedacht hätte, dann würde die das zwar erkennen, das ist ein Virus, aber sagt, ja, ich kenne mich da nicht so aus, ich bin mehr auf Bakterien und geht weiter. Also das heißt, diese Zellen, diese T-Lymphozyten, die gehen ständig durch den Körper und ständig kontrollieren sie alle Zellen. Besonders in den Lymphknoten treffen sie auf die Makrophagen. Und da findet dann diese Präsentation statt. Es gibt in den Lymphknoten außerdem noch die interdigitierenden Zellen, die zeigen eben auch solche Oberflächen. In der Haut gibt es auch solche Zellen. Also an verschiedenen Stellen gibt es solche präsentierenden Zellen wie die Makrophagen. Und die Lymphozyten, besonders die T-Lymphozyten, gehen ständig durch den Körper und kontrollieren eigentlich alle Zellen. Auch Tumorzellen werden so erkannt, nur eben die Tumorzellen haben auch gelernt und können sich verstecken und können Tricks anwenden, um nicht entdeckt zu werden. Okay, jetzt die T-Helferzelle heißt Helferzelle, weil sie hilft der Immunreaktion auf die Beine. Deswegen heißt sie so. Also das heißt, die vermehrt sich jetzt, wenn die Oberfläche, die sie sich ausgedacht hat, erkennt und wird jetzt ganz viele Zellen werden es und diese ganz vielen Zellen, die gehen entweder hin zu den B-Lymphozyten und sagen, helft uns mal, wir brauchen Hilfe. Oder sie werden durch die Zellteilung zu zytotoxischen T-Zellen, die dann hingehen und sagen, wo war denn jetzt die Leberzelle mit dem Virus? Ah, das warst du und dann bringen sie die um. Also die sind ziemlich rabiat und töten, werden wir noch bei der Leber nächste Woche sehen, ziemlich radikal die virusbefallenen oder bakterienbefallenen Zellen. Nun, diese B-Lymphozyten heißen B-Lymphozyten, weil sie im Bone Marrow, im Knochenmark, reif werden, erwachsen werden. Und die bilden eben für das Blut die Antibodies, also BBB, das passt alles zusammen. Und diese Antibodies, die Antikörper, das sind Eiweißkörper, die mit dem Blut und den Körperflüssigkeiten auch ihr Ziel finden. Und wenn so eine Zelle mit Antikörpern bedeckt ist, dann wird die von den Killerzellen nochmal besonders gerne erkannt und abgetötet. Also sozusagen eine doppelte Strategie. Zellen, die herumgehen, wir nennen das die zelluläre Immunität. Und Stoffe, die im Blut kursieren, das nennen wir die humorale Immunität. Humor, Körperflüssigkeit, das alte Wort für Körperflüssigkeit. Also so funktioniert immer eine Immunreaktion. Gehen wir mal zu einer tatsächlichen Infektion. So. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Pilzinfektion. Also Sie haben Pech, Sie gehen ins Muskelstudio, da ist vorher irgendjemand gewesen aus England, hat den Pilz eingeschleppt, Trichophyton rubrum, relativ häufig heute in Mitteleuropa, breitet sich ziemlich massiv aus und dieser Dermatophyt, dieser Pilz, der auf Horn spezialisiert ist, der frisst eben Haare und in der Hornhaut frisst er und ist sehr aggressiv und Sie werden gleich noch sehen, dass er eben ziemlich bösartig ist. Also der will jetzt in die Hornschicht vordringen und in der Hornschicht trifft er auf die Langerhanszellen. Die Langerhanszellen sind so Wächterzellen in der Haut, auch Verwandte der Makrophagen und erkennen, dass das was Fremdes ist, nehmen eventuell so ein paar Stückchen von der Oberfläche von diesem Pilz mit, verlassen die Haut, gehen zum nächsten Lymphknoten und zeigen, hallo Leute, ich habe da was gefunden, das gehört da nicht hin. Und dann nehmen die Zellen in den Lymphknoten das und nehmen das auf sich drauf und zeigen das. Und dann kommt irgendwann wieder Lymphozyt vorbei, oh, ich bin auf Leber und so, interessiert mich nicht. Und so, ah, ich bin auf Pilze, ah, ja, Pilze, oh, geil. Und dann vermehren die sich, dann schwellen die Lymphknoten an. Und dann schwimmen die Lymphozyten wieder in die Hautstelle zurück, denn die Langhanszelle hat markiert, wo sie rausgegangen ist. Also genau die Stelle wird gefunden, durch Zufall kommen die dann da vorbei und sehen, ah, hier muss ich rein. Also die Lymphknoten schwellen an durch die Hautverletzung oder am Bein, in der Leiste und in der Kniekehle. Und dann kommen eben die T-Helferzellen da in die Haut an und in der Haut können sie direkt kämpfen, aber eigentlich machen Sie das direkt in der Hornschicht oder so, in der Epithelschicht nicht, sondern die fangen schon früher an zu kämpfen. Die geben nämlich einen Stoff ab, Interferon Gamma, und dieser Stoff Interferon Gamma fördert, dass die Makrophagen kommen und noch radikaler fressen. Die fressen jetzt alles, was ihnen in die Quere kommt, auch schon mal die Haarwurzel mit. Dieses Interferon Gamma führt auch dazu, dass vermehrte Zellteilung da ist. Deswegen haben wir bei Pilzbefall, bei Dermatophyten typischerweise immer Schuppen. Wenn Sie also Schuppen haben, dann ist das ein Pilz. Und da kann man was gegen machen natürlich oder einfach immer schön trocken machen. Dann wird der Pilz auch von alleine verschwinden. Sie brauchen keine Head and Shoulders, das geht auch so wieder weg. Also, dieses Interferon Gamma ist ein Stoff, der ganz typisch vom Immunsystem jetzt eingesetzt wird. Und okay, so wäre es eigentlich prima, so würde eigentlich das Immunsystem gewinnen, nur dummerweise ist bei der Trichophyton-Rubrum-Infektion der Pilz mittlerweile auch ziemlich schlau. Der Pilz kann gefressen werden von den Makrophagen, er übersteht das Gefressenwerden, er überlebt das und irgendwann, wenn der Makrophage dann ganz woanders ist, dann sagt der Pilz, hallo, jetzt kill ich den Makrophagen, komm raus. Und dann haben Sie plötzlich nicht nur am Fuß den Fußpilz von dem Sportcenter oder so, sondern plötzlich im Gesicht so eine kreisrunde Pilzwachstum. Und wenn Sie das entdecken oder am Augenlid oder irgendwo anders, dann sollten Sie spätestens dann unbedingt den Dermatologen aufsuchen. Vorher sollten Sie es auch schon machen, wenn Sie Fußpilze haben und nicht loswerden. Also Fußpilze, dass Sie auf eigene, einfache Methoden mit Trockenhalten nicht loswerden, gehört in die Hand des Fachmanns. Das heißt, entweder Sie gehen zum Hautarzt oder zur Podologin oder zum Podologen, die helfen Ihnen dann weiter. Also ich würde zum Hautarzt gehen und dann gibt es Antibiotika dagegen, Antimykotika, die töten dann den Pilz. Das ist also eine einzige Ausnahme. Sonst sind eigentlich so Dermatophyten, so Hautpilze relativ harmlos. Aber Sie sehen, wie das Immunsystem reagieren kann. Und wir gehen mal zu einem anderen Beispiel, zu einer Bakterieninfektion. Also, Bakterien dringen durch eine Hautverletzung ein. Und wir nehmen uns mal, was sind das hier? Staphylokokken. Also Staphylococcus aureus, der auf der Haut lebt, nicht so viel, aber ein bisschen. Der dringt jetzt in die Haut ein durch die Verletzung. Und die Staphylokokken, die können die Hyaluronsäure knacken und davon leben. Die können die Fette knacken und davon leben. Die können sogar DNA knacken und davon leben. Und die können auch das Blut irgendwie verarbeiten und so weiter. Und unser Körper reagiert, indem er eine Barriere baut. Und diese Barriere kapselt die Infektionsstelle ein. Also typischerweise bei Staphylokokkeninfektionen gibt es immer so eine Abkapselung. In der Wand der Kapsel sitzen ganz viele Lymphozyten, die alle scharf sind, gegen die Bakterien zu kämpfen. Eigentlich könnten sie die Schlacht auch gewinnen, wenn nicht der Staphylococcus aureus ganz was Gemeines entwickelt hat. Der kann nämlich die Antikörper abfangen. Der kann bei den Antikörpern am FC-Segment einen Stoff bauen, der da reingeht, der da festhält. Und wenn das FC-Segment blockiert ist, dann können die Makrophagen da nicht andocken. Also das heißt, die Antikörper, die unser Körper herstellt, die schaffen es nicht, die Krankheit in den Griff zu kriegen, weil unser Makrophage die Antikörper nicht packen kann und deswegen dann die Bakterien nicht schlucken kann. Also das heißt, das ist jetzt eine Infektion, die geht schief. Da gewinnt der Staphylococcus und breitet sich immer weiter aus. und es gibt eine Höhle, die zurückbleibt und wieder wird neu einen Wall aufgebaut und wieder wird versucht zu kämpfen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil es schief geht. Das nächste ist auch ein blödes Beispiel, weil es schief geht, aber es trotzdem zeigt es, wie das Immunsystem tickt. Also bei einer Virusinfektion, der Haut zum Beispiel, durch Warzenviren, geht es so. Also normalerweise ist die Haut ja so mehrschichtig und hier unten in der basalen Schicht teilen sich die Zellen und die ganzen Töchter hier oben, die werden dann immer älter und differenzierter und schließlich sterben sie ab. Wenn jetzt hier unten in der basalen Schicht ein Virus, zum Beispiel eben ein humanes Papillomavirus angekommen ist, gegen das man übrigens impfen kann. Also man kann auch theoretisch gegen normale Hautwarzen impfen, aber da gibt es so viele Varianten, deswegen hat man da keinen Impfstoff. Aber gegen diese Warzen, die im Genitalbereich entstehen, kann man impfen, sollten sie auch alle geimpft sein. Und auch die Jungs kann man impfen. Das zahlt mittlerweile auch die Krankenkasse in der Schweiz. Also wenn hier über die Blutgefäße ein Virus gekommen ist, selten kommen die von außen, ganz selten. Meistens kommen sie übers Blut, also irgendwo wird Virusmaterial aufgenommen, über das Essen oder so. Und dann sind die Viren hier unten in der Zelle. Und was macht die Zelle? Die baut dieses Virus ein in ihr Genom und fängt an abzulesen und zu replizieren. Normalerweise würde eine virusbefallene Zelle einen Stoff abgeben und auf ihrer Oberfläche auch noch zeigen, was sie macht. Sie würde auf ihrer Oberfläche zeigen, das ist die Zelle, die ist jetzt mit einem Virus befallen. Das Virus wird im Zellkern repliziert und die Zelle würde eigentlich auf ihrer Zelloberfläche zeigen, mit MAC1 und mit MAC2, dass sie etwas aufgenommen hat, nämlich Virusmaterial, und dass sie Viren herstellt, das würde sie zeigen. Und sie würde auch noch einen Stoff abgeben und dieser Stoff heißt P53. P53, ein Stoff, der hat so einen Namen, der wird immer abgegeben, wenn irgendwas mit der Erbinformation nicht stimmt. Also sozusagen ein Betriebssystemproblem. Wenn ein Erbinformationsbetriebssystemproblem auftritt, dann gibt die Zelle diesen Stoff P53 ab. Der blockiert selber in ihr die Ablesen der Erbinformation und kann auch über die Blutgefäße und über die Nachbarschaft auf andere Zellen wirken, die dann auch besonders vorsichtig sind. Nun, dieses HP-Virus ist aber klug und sagt, okay, du darfst kein MHC bilden, du darfst das nicht zeigen und du darfst auch kein P53 bilden. Im Gegenteil sogar. Das P53 macht eigentlich, dass die Zelle aufhört, die DNA zu lesen und sagt, oh, wir haben ein technisches Problem mit der Erbinformation, jetzt wird nichts weiter gelesen, jetzt wird repariert und wenn ich es nicht hinkriege, dann muss ich leider sterben. Das ist der Normalfall. Jetzt sagt das Virus, du machst kein P53, im Gegenteil, du liest jetzt deine Erbinformation und teilst dich und wirst ein Tumor. Also das heißt, die Zellen, die da entstehen, sind alles Tumorzellen. Gutartige Tumorzellen, die machen die Basalmembran nicht kaputt, die machen keine Metastasen, aber es ist und bleibt ein Tumor, eine Warze entsteht. Irgendwann aber kommt die Zelle hier unten mit dem P53 doch wieder auf den Trichter und sagt, ah, jetzt habe ich doch mal P53 gebildet. Und dann ist plötzlich diese Hautwarze weg, weil die Zelle sich repariert oder stirbt. Sie könnte theoretisch auch dann von einer Zelle des Immunsystems gefunden werden, aber die T-Lymphozyten, bis die gefunden haben, das dauert ewig. Und deswegen alles, was in dem Epithel passiert, auch Pilzinfektionen, besonders wenn das Epithel ganz dicht gepresst ist wie im Nagel, das ist schwierig und deswegen Nagelpilz sind besonders schwierig zu behandeln, weil da die Immunzellen gar nicht hinkommen. Also man hört manchmal, plötzlich ist die Warze weg oder die Oma hat die Warze besprechen lassen von der Dorfhexe, was sie auch immer machen, egal. Plötzlich ist es weg. Man kann natürlich auch die Warze einfach wegätzen, wegfrieren, dann ist die Zelle weg und wenn man es nicht zu tief gemacht hat, dann heilt das auch wieder ohne Narbenbildung ab. Aber auch da wieder sehen Sie, hier gewinnt ein Virus und wenn wir dagegen impfen können, gegen die humanen Papillomaviren 16 und 18 können wir ja impfen, dann ist die Gefahr, dass das in der Gebärmutter passiert oder am Penis des Knaben, ein Krebs später, das ist gebannt. Deswegen ist es auch wichtig, sich impfen zu lassen, auch wenn man älter ist, sollten Sie ruhig sich darum kümmern. Vielleicht haben sie Glück und sind noch nicht infiziert. Sonst, wenn sie nicht geimpft sind, auch die Männer, ist die Durchseuchungsrate sehr hoch. Jetzt bei den Frauen, die immer mehr geimpft sind, sinkt die Durchseuchungsrate. Die Älteren, also nicht die älteren Männer, sondern die Männer ihrer Generation, sind alle wahrscheinlich noch nicht geimpft. Und deswegen, das kann man ruhig auf eigene Kosten, würde ich das nachholen an ihrer Stelle. Die Krankenkasse wird es leider auch im Moment nicht zahlen. Das zahlt erst bei den ganz Jungen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten und wahrscheinlich keinen hatten, wo also die Infektionsgefahr gleich null ist, dann sagt die Krankenkasse, dann lohnt sich das, dann zahlen wir. Aber natürlich, wenn Sie noch nie irgendwie Sex hatten als Mann und sich schützen wollen, dann würde ich mir auf jeden Fall, man muss ja nicht erzählen warum, einfach diese Impfung noch holen. Die kostet, glaube ich, 35 Franken oder so, ist nicht die Rede wert. Okay, gehen wir weiter. Und letztes Bild. Eine chronische Autoimmunkrankheit, und das zeigt jetzt, wie komplex die Sache ist mit dem Immunsystem. Denn bei der Psoriasis steckt wirklich ein Immunvorgang dahinter. Also Auslöser ist wahrscheinlich eine dendritische Zelle, also eine Zelle wie die Langerhanszelle in der Haut, eine ähnliche Zelle, wie wir sie auch im Lymphknoten haben. Diese Zellen, die irgendwie schlecht umgehen können mit Belastungen, und die fangen dann an, einen Stoff zu bilden, der heißt Interleukin 17 und Interleukin 23. Und diese beiden Stoffe, Interleukin 17 und Interleukin 23, das sind auch Botenstoffe des Immunsystems, aber das läuft jetzt schief, das läuft jetzt nicht richtig. Die führen dazu, dass die Zellen der Haut sich vermehren und dass die Hornbildung schlecht ist, dass Lymphozyten, besonders Granulozyten, auch angelockt werden ins Epithel, dass mehr Blutgefäße gebildet werden, dass mehr Fibroblasten in der Nachbarschaft entstehen. Also ein vielfältiger Prozess, der durch eine Immunstörung, Interleukin 23 und Interleukin 17 sind die Verursacher, entsteht. Wir können mittlerweile mit Antikörpern dagegen losgehen. Die Therapie ist ziemlich teuer, aber es funktioniert. Und deswegen die moderne Psoriasis-Therapie kann die Krankheit wirklich heilen, wenn das Medikament dauerhaft gegeben wird. Aber es ist noch sehr teuer, weil wir noch am Anfang sind. Haben Sie Fragen im Moment? Bitte. Ja, natürlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Autoimmunerkrankungen, die auch Defekte bei der Haarbildung machen. Ja, richtig. Haben Sie sonst Fragen im Moment? Sie können, sage ich Ihnen nur ermutigend, wenn Sie sonst Fragen haben oder Dinge nicht klar sind, auch später zu jedem Thema fragen. Aber jetzt, vielleicht haben Sie Fragen, bitte.
Ja, das Interferon, sind das auch Globuline?
Ja, Interferone, das merkt man, dass das Blut fehlt. Ne? Also Globuline sind Stoffe, die sind kugelförmig. Alle kugelförmigen Eiweiße im Blut nennen wir Globuline, also alle Eiweiße. Und bei den Gamma-Globulinen, da wandern besonders die Antikörper mit. Und bei den anderen Globulinen andere Eiweißkörper. Und das Interferon und andere Eiweißstoffe sind eben auch im Blut und kann man auch deswegen bei den Globulinen mit dazu bringen. Wo die jetzt genau mitwandern, müsste ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig, aber kann man sagen. Hier ist noch eine Frage gewesen.
Wegen den Papillomaviren, da spricht man ja, Sie haben von einer Warze gesprochen.
Genau. Genau, also bei den humanen Papillomaviren 16 und 18 kommt es zu Gebärmutterhalskrebs oder zu Peniskrebs, und diese Viren erzeugen aber auch Hautwarzen und erzeugen auch die Feigwarzen an den Genitalorganen. Also diese gestielten, spitz zulaufenden sogenannten Feigwarzen werden auch durch diese Viren verursacht. Beides ist aber harmlos. Also die Feigwarzen sind sehr ärgerlich natürlich, aber sind selber an und für sich nicht schlimm, sind nur infektiös. Und die Hautwarze an und für sich ist auch nicht schlimm, nur infektiös. Das Gefährliche an diesen HP16 und 18 Viren ist eben die Form des Gebärmutterhalskrebses. Daran kann man sterben, wenn das nicht operiert wird, weil das metastasiert. Und der Peniskrebs und auch der Kehlkopfkrebs kann durch diese Viren verursacht werden. Und wenn Sie mit diesen Impfstoffen geimpft sind, dann erkennt Ihr Immunsystem diese beiden Virustypen, knallt die weg, lässt die gar nicht in den Körper rein. Das werden Sie nicht kriegen. diese Art Krankheit. Natürlich gibt es noch viele andere HP-Viren. Da kann man natürlich sagen, es gibt dann so Zyniker, die sagen, ja, das sind nur 3%. Ja gut, aber wenn sie zu den 3% gehören, dann sind sie 100%. Also ich finde, das lohnt sich schon. Und die Impfung der Knaben, die jetzt in der Schweiz durchgeführt wird, die schützt ungefähr 350 Männer, wenn sie erwachsen sind, vor Peniskrebs. Ich meine, das ist auch nicht viel bei 8 Millionen. Aber 350 Männer, die keinen Peniskrebs haben, das finde ich schon gut. Nicht? So muss man das rechnen. Und natürlich, die Krankenkasse rechnet so. Die sagt sich, wir müssen so viel Geld dafür aufwenden, dass die Menschen geschützt sind. Lohnt sich das? Und manchmal sagt sie eben, nein, das lohnt sich nicht, aber trotzdem ist eine Impfung dann sinnvoll. Also zum Beispiel die Impfung für alte Leute, Grippe, wird bezahlt, ab 65 glaube ich. Wenn Sie jetzt als junger Mensch sich Grippe impfen wollen, dann müssen Sie es selber zahlen, weil die Krankheit sagt, nö, du kannst die Grippe meistens auch so auswettern, du wirst nicht daran sterben. Wenn du nicht gerade frische Viren neu entstanden vor die Nase kriegst, dann nicht, dann haben Sie Pech. Also, lassen Sie sich impfen, es ist eine gute Sache. Das war's, ich wünsche Ihnen einen guten Tag.